Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wir sind die Letzten in Europa mit dem dualen System. Ein duales Krankenversicherungssystem aus gesetzlichen und privaten Krankenkassen. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung hat jetzt mal durchgerechnet, was passiert eigentlich, wenn alle deutschen Privatpatienten zur gesetzlichen Krankenversicherung umziehen müssten. Es sind nämlich rund 9 Millionen Gutverdiener, Selbstständige und Beamte, die dann auch ins Solidarsystem einzahlen würden.
Die über sehr hohe Einkommen verfügen, werden sich weiter zusätzlich dann privat versichern. Das ist eine ganz normale marktwirtschaftliche Geschichte, die werden Sie auch nicht verhindern können.
Was das noch für Folgen hätte, darüber sprechen wir hier im Podcast zum Update vom Montag und wir lassen uns diese Studie der Bertelsmann Stiftung auch einordnen. Außerdem geht's um die festgenommenen Männer der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe S. Leute, die Anschläge zum Beispiel auf Muslime geplant haben, um die deutsche Staats- und Gesellschaftsordnung zu erschüttern und letztlich zu überwinden, zumindest sagt es so die Bundesanwaltschaft. Was sind das für Männer? Das gleich hier bei uns. Und wir wollen wissen, wie wir alle zusammen mithelfen können, außerirdisches Leben zu entdecken. Womöglich Leben in unserer Galaxie. Es gibt ja eine theoretische Berechnung dazu auf Basis der sogenannten Drake-Gleichung. Und da kommt raus, auf 10.000 der 200 Milliarden Planeten unserer Milchstraße müsste es fortgeschrittene außerirdische Zivilisation geben. Und wie schaffen wir es, die zu finden?
Man möchte die Computer-Power, ja, von sehr vielen Leuten zusammen nutzen, um diese große Fülle von Daten zu bearbeiten.
Auch das hört ihr hier im Podcast zum Update vom 17.02.2020. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland durch Angriffe auf Moscheen und auf Politikerinnen und Politiker. Das soll das erklärte Ziel der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe S gewesen sein, benannt nach ihrem Anführer Werner S. Habt ihr sicherlich am Wochenende mitbekommen. 12 Männer wurden am vergangenen Freitag bei einer Razzia festgenommen, darunter wohl Reichsbürger und rechtsextreme Gefährder. Aber es sollen auch für die Behörden bisher unbekannte Personen festgenommen worden sein. Was man bisher über die Männer weiß, das klären wir jetzt mit Michael Götschenberg, dem ARD-Experten für Terrorismus und Sicherheit. Hallo Michael.
Ja, hallo.
Weiß man denn mittlerweile mehr über die festgenommenen Personen?
Nun ja, das sind alles knallharte Rechtsextremisten, die, wie du eben schon gesagt hast, zum Teil den Sicherheitsbehörden bereits seit längerem eben als Rechtsextremisten bekannt gewesen sind. Zum Teil sind sie eben erst im Zusammenhang mit der Entstehung dieser Gruppe auf dem Radar erschienen. Aber was man eben auch sagen muss, die Polizei ist eigentlich von Anfang an mit dabei gewesen, sodass man eigentlich, was die Gruppe und ihre Pläne betrifft, von der Gründung bis zur Festnahme immer gut im Film war.
Kennen die sich seit längerem oder haben die sich übers Netz kennengelernt und organisiert?
Ja, teils, teils. Die kommen zum Teil aus derselben Ecke, mehrere aus Minden in Nordrhein-Westfalen. Da kann man unterstellen, dass die sich auch vorher schon in der Realwelt begegnet sind. Aber im Großen und Ganzen haben die sich übers Internet kennengelernt und das ist auch ganz typisch für solche Gruppen, die sich eben in einschlägigen Foren zunächst mal gegenseitig abtasten, ob man irgendwie so ähnlich drauf ist. Und dann wird die Kommunikation, der Kreis wird immer kleiner, die Kommunikation dann verschlüsselt. Und ja, und so bildet man sich dann heraus als Gruppe von Leuten, die der Ansicht ist, man müsse doch jetzt mal was machen. Und der entscheidende Schritt ist dann eben das Treffen in der Realwelt, wo dann aus der Überzeugung, es ist Zeit, mal zuzuschlagen, dann eben auch ein fester Plan wird.
Und so weit war es dann auch schon, weil sich zu treffen, wenn man die gleiche Gesinnung hat, ist ja erstmal, naja, nicht strafbar. Was genau wurde geplant?
Ganz genau, das ist nämlich der entscheidende Schritt, wo auch die Bundesanwaltschaft diesen Nachweis erbringen muss. Wollten die wirklich Anschläge verüben? Der Plan war, Anschläge zu verüben auf Moscheen in kleineren Orten, wo also auch die Sicherheitsmaßnahmen nicht so groß sind. Das in mehreren Bundesländern, Anschläge auf Asylbewerber, auf Politiker. Und die hatten auch bereits beschlossen und damit begonnen, sich zu bewaffnen, wobei man die Waffen, von denen die Rede war, noch nicht alle gefunden hat. Deswegen wird es auch weitere Durchsuchungen geben. Aber der entscheidende Punkt ist halt, dass man diesen Männern unterstellt, dass sie auch entschlossen waren, das zu tun, das umzusetzen, worüber sie gesprochen haben.
Besonders aufhorchen lässt ja ein rechter Gefährder als Mitglied der Gruppe S. Gefährder, das kennen wir aus dem Zusammenhang von islamistischen Terroristen. Weiß man durch die Ermittlungen jetzt mehr über rechte Gefährder in Deutschland?
Der Begriff Gefährder, den benutzt die Polizei seit längerem schon eben auch für Rechtsextremisten, denen man Anschläge zutraut. Da hat man jetzt in den vergangenen Monaten festgestellt, dass das eigentlich erstaunlich wenige sind, dafür, dass wir 12.700 gewaltorientierte Rechtsextremisten in Deutschland haben. So viele zählt zumindest der Verfassungsschutz. Und denen stehen rund 50 rechtsextremistische Gefährder gegenüber. Das ist verglichen mit der Zahl islamistischer Gefährder erstaunlich wenige. Und deswegen ist die Polizei auch zurzeit seit einigen Wochen damit beschäftigt, die alle nochmal neu zu bewerten. Aber in der Tat ist der Anführer dieser Gruppe der Polizei seit längerem als rechtsextremistischer Gefährder bekannt. Und dementsprechend eben auch eine Person, der man seit längerem unterstellt und zutraut, dass sie auch Anschläge verüben will.
Und dann wurde noch bekannt, dass ein V-Mann der Polizei in dieser Gruppe S aktiv gewesen sein soll. Was weißt du darüber?
Ja, das ist das Ergebnis unserer Recherchen heute, dass man davon ausgehen muss, dass diese Kerngruppe nicht aus 4, sondern aus 5 Personen bestanden hat. Es wurden aber auch laut Pressemitteilung des Generalbundesanwalts nur 4 Personen, die dieser Kerngruppe zugerechnet werden, auch festgenommen. Und wir gehen mittlerweile davon aus, dass diese 5. Person in der Tat ein Spitzel gewesen ist, und zwar ein Spitzel der Polizei, der offenbar auch von Anfang an seit Bestehen dieser Gruppe die Polizei mit Informationen über die Pläne beliefert hat.
ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg hier bei uns in Deutschlandfunk Nova über die festgenommenen Männer der Gruppe S, einer mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle, die ganz gut Geld verdienen, die werden sich irgendwann die Frage stellen, private Krankenversicherung oder dann doch die gesetzliche Krankenkasse. Wer in Deutschland nämlich mehr als 62.550 Euro pro Jahr verdient, der darf zu einer privaten Versicherung wechseln oder bei einer privaten Versicherung einsteigen. Das hat dann oft den Vorteil, dass man am Anfang niedrigere Beiträge hat, man besser versorgt wird, zum Beispiel geht es schneller mit Terminen oder man wird in der Klinik vom Chefarzt betreut. Und jetzt hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie rausgegeben, in der berechnet wurde, was sich für alle verändern würde, gäbe es nur noch die gesetzliche Krankenversicherung oder eine allgemeine Bürgerversicherung, wie sie ja jetzt auch angedacht wird. Die Studie einordnen wollen wir mit Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz. Herr Sell, also in dieser Studie steht, dass gesetzlich Versicherte etwas weniger Beiträge zahlen müssten, im Schnitt rund 50 Euro weniger pro Jahr. Lohnt es sich dafür, das ganze System komplett durchzurütteln?
Zuerst einmal muss man, glaube ich, sagen, wir sind hier wieder mit so einer dieser typischen Studien konfrontiert, wo man mal ausgerechnet hat, was wäre unter ganz bestimmten Annahmen dann eben das Ergebnis. Das sind ja überschaubare Beträge und dahinter, das haben Sie angedeutet, verbirgt sich tatsächlich eine Menge Sprengstoff. Denn es geht ja um was anderes. Es geht darum aufzuzeigen, dass hier eine Teilgruppe in unserer Gesellschaft also sich in einem Sondersystem befindet und so der Vorwurf hier Vorteile hat und die große Masse derjenigen von uns, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, die müssen sozusagen einen Teil der Rechnung bezahlen. Das will man damit versuchen auszudrücken.
Dann reden wir mal über diesen Teil der Gesellschaft. Privatversicherte sind laut der Studie Gutverdiener, Beamte, einkommensstarke Selbstständige. Sie sind tendenziell auch gesünder. Wieso entziehen die sich so oft dem Solidarsystem? Weil immerhin sind es ja rund 9 Millionen Menschen, die in Deutschland privat versichert sind.
Ja, also wenn wir mal einen Blick werfen auf die Privatversicherten, muss man, glaube ich, 2 große Gruppen da auch nochmal unterscheiden. Also das eine sind die klassischen Selbstständigen, die eine Vollversicherung bei einer privaten Krankenkasse haben, die dann also auch alles abdeckt. Das ist aber gar nicht die größte Gruppe, sondern die größte Gruppe sind die Beamten. Mhm. Die Beamten haben nur teilweise eine private Krankenversicherung. Der Rest wird von ihrem Dienstherrn, also über die Beihilfe bezahlt, kriegen sie vom Staat, sind aber dann auch formal Privatversicherte. Und der Hintergrund ist, ist, dass die Beamten bis jetzt auf allererste Vorstöße in einigen wenigen Bundesländern, wo man das mal versucht zu verändern, die sind gezwungen, quasi in die private Krankenversicherung zu gehen. Die können sich eigentlich gar nicht in der gesetzlichen versichern, weil das wäre für die so teuer im Vergleich, dass sich das keiner leisten kann und wird.
Meine Mutter ist Beamtin und also ich habe die jetzt nie jammern hören. Ich glaube, der geht's ganz gut mit der privaten Krankenversicherung und der Beihilfe. Wollen die Beamten das System vielleicht auch nicht aufgeben?
Ja, natürlich. Also ich meine, die Vorteile sind ja oft beschrieben worden, die man hat, wenn man privat versichert ist. Denken Sie beispielsweise mal, Sie bekommen schneller Termine, Sie haben auch durchaus Zugang zu Behandlungen, die der normale Kassenpatient nicht hat. Das sind alles Vorteile. Warum soll man egoistisch gesprochen darauf verzichten wollen? Hinzu kommt natürlich auch, dass sozusagen die Gefahren, die mittlerweile damit verbunden sind, oft übersehen werden von den Betroffenen. Also ich spitze das mal ein bisschen zu flapsig. Das ist mittlerweile auch teilweise schon eine Gefahr, privat versichert zu sein. Denn die Ärzte, die niedergelassenen Ärzte, aber auch die Krankenhausärzte ziehen also überdurchschnittliche Gewinne aus dem Status des Privatversicherten. Da kann man jede Leistung einzeln abrechnen. Das ist bei Kassenpatienten nicht so. Ja, und das führt natürlich dann im Ergebnis manchmal auch zu einer Überdiagnostik und Übertherapie bei den Privatversicherten. Aber das sehen viele von denen nicht.
Wenn die Politik jetzt tatsächlich eine allgemeine Bürgerversicherung durchsetzen sollte, ändert sich dann eigentlich so viel? Weil die Reichen, die werden sich doch dann private Zusatzversicherungen, sage ich jetzt mal, dazu buchen und wieder Privilegien haben, oder nicht?
Also zwei Dinge sind an dieser Stelle, glaube ich, wichtig, egal ob man nun dafür ist oder dagegen. Die Forderung nach einer Bürgerversicherung, die Einbeziehung der Selbstständigen und der Beamten in die normalen Sozialversicherungssysteme, die gibt es ja schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und sie ist im Grunde genommen auch richtig. Ich möchte darauf hinweisen, dass viele Entscheidungsträger in der Politik also nicht in der gesetzlichen Krankenkasse sind, sondern bei privaten. Das finde ich schon überlegenswert, dass es eigentlich besser wäre, wenn die da drin wären. Jetzt haben wir aber zwei Probleme. Eins haben Sie angesprochen. Also man kann das machen, man kann das auflösen. Die Holländer zum Beispiel haben vor einigen Jahren schon diese Trennung, die die damals auch hatten, aufgelöst und so eine Art Bürgerversicherung eingeführt. Aber das führt tatsächlich zu dem, was Sie sagen, die über sehr hohe Einkommen verfügen, werden sich weiter zusätzlich dann privat versichern. Das ist eine ganz normale marktwirtschaftliche Geschichte, die werden sie auch nicht verhindern können. Darf man auch gar nicht, weil die Pflegekassen, die privaten, müssen ja auch irgendwie dann weitermachen. Aber mein resignativer Zwischenschritt wäre, dazu wird es gar nicht kommen, denn das würde bedeuten, dass sie einen massiven Eingriff machen müssten. Sie müssten ja die privaten Versicherungsverträge umwandeln, die Leute überführen in die gesetzliche Krankenversicherung, und da steht eine ganze Armada an Juristen bereit, die also hier verfassungsrechtlich die höchsten Bedenken anmelden und auch vor Gericht tragen werden.
Das heißt, schöne Studie, aber unrealistisch. Deutschland wird in Europa als letztes Land ganz einsam das duale System beibehalten, so die Einschätzung von Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung der Hochschule Koblenz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die CDU, die braucht einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende oder vielleicht beides. Ja? Ein Team, das die Partei in Zukunft führt, zu zweit, so wie bei den Grünen oder bei der SPD und bei Die Linke. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der schließt zumindest eine Doppelspitze für seine Partei jetzt auch nicht mehr aus. Wäre das was für die CDU? Unser Reporter Martin Krinner hat sich heute mit einigen Politikberatern unterhalten darüber.
Jens Spahn hat ein immer wiederkehrendes Problem.
Mir ging es vor dem Parteitag 2018 in Hamburg ja genauso. Wie viele mir gesagt haben, du hast doch noch Zeit, sei doch nicht so ungeduldig, zieh dich doch zurück, du hast doch sowieso keine Chance. Und vor allem eben dieses immer wieder, dieses Mantra, du hast noch so viel Zeit. Und dann sage ich eben, wenn man in der CDU mit 38 noch blutjung ist, dann ist das Teil des Problems.
Und jetzt schon wieder. Spahn hat neben seinen beiden Konkurrenten Laschet und Merz wieder nicht die allerbesten Chancen. Zumindest dann, wenn es ganz klassisch um den alleinigen Parteivorsitz geht. Als Teil eines Teams aber, tja, da könnte es vielleicht doch was werden.
Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, in welcher Konstellation. Darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen.
Und seine Lieblingslösung wäre da eine, Zitat, Teamlösung. Beim Blick auf die Konkurrenz in der deutschen Parteienlandschaft, also auf die SPD, die Grünen, die Linke und sogar die AfD, kommt einem da ganz schnell das Wort Doppelspitze in den Sinn. Also irgendeine Kombination aus den Herren Merz, Spahn und Laschet. Denn
ja, jeder hat seine Vor- und Nachteile,
meint der Publizist und Politikberater Michael Spreng.
Ich meine, Herr Laschet ist ein Mann der Partei mit Regierungserfahrung, er ist liberal, er würde keinen Bruch mit der Ära Merkel bedeuten. Herr Merz steht für diesen Bruch, ja. Er würde der CDU die Wirtschaftskompetenz zurückbringen, die sie so verloren hat, und die Chance, vielleicht AfD-Wähler zurückzuholen. Und Jens Spahn wäre der Generationenwechsel. Also jeder hat seine Vor- und Nachteile.
Eine Teamlösung, bei der Jens Spahn mitspielen darf, hält Spreng allerdings nicht für sehr wahrscheinlich. Die anderen beiden liegen seiner Meinung nach deutlich vorn.
Wenn es zu einer Einigung zwischen Laschet und Merz käme, dass Laschet Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat würde, aber Merz eine herausgehobene Nummer 1b gewissermaßen an seiner Seite und sich einbinden lassen würde, dann könnte auch ein solches Tandem gemeinsam dann alle Ziele erfüllen, die Partei zu integrieren und gleichzeitig Wirtschaftskompetenz zu erlangen und gleichzeitig den Versuch zu machen, Wähler bei der AfD zurückzuholen.
Eine richtige Doppelspitze mit kompletter Gleichberechtigung wie bei den anderen Parteien, also bei allen außer der FDP, wäre das aber nicht. Und die hielte der Politologe Karl Rudolf Korte auch für nicht besonders empfehlenswert.
Ich sehe nur Nachteile bei einer Doppelspitze. Die einzige historisch funktionierende in all den Jahrzehnten ist die aktuelle bei den Grünen. Alle anderen funktionieren nicht wirklich, sondern sind ein Ergebnis von Unentschiedenheit in den Parteigremien, bei dem man nicht wirklich weiter weiß und meint, man könnte gegenüber den Mitgliedern Vielfalt repräsentieren. Faktisch hat jede Partei aber ein Präsidium, ein Vorstand, ein Kuratorium, was auch immer man als Gremium zusätzlich sieht, auch Stellvertreter, sodass man Vielfalt durchaus abbilden kann, aber nicht in der Entscheidungsstruktur so personalisieren müsste, dass man immer zwei haben sollte.
Außerdem fehlt bei den Leuten, die sich jetzt bei der CDU um den Vorsitz bemühen, etwas ganz Entscheidendes für die Uridee einer Doppelspitze. Eine Frau.
Na, der Ursprung in der deutschen Parteiengeschichte liegt eben bei den Grünen, geschlechtermäßig getrennt, Mann, Frau, aus Gleichberechtigungsgründen. Das ist der Urgrund auch der Entstehung aus einer sozialen, emanzipatorischen Bewegung heraus. Alle anderen haben das, wenn sie dazu gekommen sind, nachgemacht, weil es dann dem Zeitgeist entsprach, aber nicht einem Wurzelgrund wie bei den Grünen.
Das heißt also, eine Doppelspitze, wie wir sie kennen, als Mann und Frau, ist im Moment bei der CDU unwahrscheinlich. Und die Frage der Kanzlerkandidatur wäre dann auch nicht gelöst. Oder sollen dann etwa beide ins Kanzleramt einziehen?
Nein, das ist sicherlich im Augenblick nicht wirklich vorstellbar,
meint der Politikwissenschaftler Hans Vorländer.
Manchmal kommen ja Dinge ganz überraschend zustande und man gewöhnt sich sehr schnell an etwas, was bisher unbekannt war. Aber dass man das sozusagen im Jobsharing macht, die eine vormittags, der andere nachmittags, im Bereich der exekutiven Spitzenämter, also bei Kanzler, Ministerpräsidenten oder Präsidenten, da hat es nirgendwo bisher Doppelspitzen gegeben und das ist eigentlich auch eher unwahrscheinlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Waffenembargo ist ein Witz.
The arms embargo has become a joke.
Ja, so hat es die UN-Sondergesandte Stephanie Williams am Wochenende gesagt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Konferenz ist mittlerweile rum. Die Gespräche über die Situation in Libyen gehen aber weiter. Und heute haben die EU-Außenminister sich getroffen, unter anderem um zu besprechen, wie die EU dabei helfen kann, dass keine Waffen mehr in das Bürgerkriegsland Libyen geliefert werden. Deutschlandfunk Nova, EU-Korrespondentin Bettina Klein in Brüssel. Also diese neue Mission zur Kontrolle des Waffenembargos. Wie soll die aussehen?
Etwas anders als Mission Sophia, mit dem klaren Fokus eben auf die Überwachung des Waffenembargos. Das war bisher auch ein Ziel, aber stand nicht so eindeutig im Vordergrund. Überwachung aus der Luft, per Satellit und per Schiff. Mit dem Schwerpunkt Luftüberwachung. Jetzt sind auch schon 5 Flugzeuge und eine Drohne im Einsatz. Das dürfte ausgebaut werden. Und wir sollten vielleicht noch mal festhalten, das war jetzt wirklich eine Überraschung. Selbst Josep Borrell, der Außenbeauftragte, sagte eben gerade, er habe damit heute Morgen, und so habe ich ihn auch gehört, nicht gerechnet, dass das möglich sein wird, diesen Grundkonsens, der jetzt gefunden wurde, herzustellen. Also man muss schon sagen, war ein kleiner Erfolg für die EU.
Das heißt, der Hauptunterschied zu Sophia, das war ja quasi Vorgängerin, die EU-Marinemission ist jetzt, dass es eben keine Marine gibt, also keine Schiffe auf dem Meer?
Doch, es gibt Schiffe. Der wichtigste Unterschied ist aber, dass die Schiffe nun im östlichen Mittelmeer patrouillieren sollen, nämlich dort, wo man die Routen der Waffenschmuggler verortet und nicht mehr auf der zentralen Mittelmeerroute, wo eben bisher die meisten Menschen versucht haben, nach Europa zu gelangen. Im Vordergrund, wie gesagt, das hat besonders Österreich heute betont, steht nicht mehr die humanitäre Aufgabe, sondern die militärische. Es wurde eine neue Mission jetzt geschaffen oder man will die schaffen, ein neues Mandat, eine neue klare Aufgabe und Sophia ist Geschichte. Diese Mission wird wirklich auslaufen, denn dafür gab es eh keine Unterstützung mehr, vor allen Dingen nicht mehr für die Schiffe, die schon lange nicht mehr im Einsatz waren. Also man setzt sozusagen alles auf Null und beginnt mit einer neuen Mission jetzt.
Das heißt, keine Unterstützung mehr auch für die Rettung von Menschen, die sich aufs Mittelmeer begeben. Warum wurde jetzt so entschieden?
Also klar ist, das haben heute auch nochmal alle gesagt, das ist ja internationales Seerecht, dass Menschen in Not aus Seenot gerettet werden müssen. Warum wurde so entschieden? Weil es eben den klaren Willen gab, diesen Berliner Prozess für Libyen eben zu unterstützen. Es ist gestern in München Bilanz gezogen worden. Du hast den O-Ton eingespielt, wie prekär die Situation ist, dass es weiterhin Nachschub an Waffen gibt, die Konfliktparteien sich nicht an die Waffenruhe und das Waffenembargo halten und Europa hier auch im Wort stand nach all den Bekundungen, wir wollen mehr Verantwortung übernehmen und auch für Sicherheit in unserer eigenen Nachbarschaft sorgen. Und zweitens, es gab eben für Sophia keine Mehrheit mehr. Da hat man jetzt einen klaren Schlussstrich gezogen. Natürlich, ich habe es gesagt, auch bei der neuen Mission sollen im Zweifel Menschen gerettet werden. Aber es ist ganz klar gesagt worden, wenn sich herausstellt, dass es eben immer mehr Menschen doch gibt, die auf diesem Wege die Flucht suchen und man zum Ergebnis kommt, da wird ein Anreiz zur Migration geschaffen, dann sollen die Schiffe dort abgezogen werden. Das ist ein ganz klares Zugeständnis an Staaten wie Österreich, die eben nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen wollen.
Du hast ja gerade gesagt, das war jetzt schon eine Überraschung, dass es da so schnell zu einer Entscheidung gekommen ist. Wie konkret ist denn jetzt die Mission? Also wann soll es losgehen, mit welchen Kapazitäten?
Ja, es ist schon so konkret, wie ich es gerade beschrieben habe. Also das alles passt auf eine DIN A4-Seite, aber immerhin. Und es wird jetzt sofort losverhandelt, losgearbeitet, um eben die Details festzulegen. Und die Hoffnung ist, dass man so in einem Monat damit beginnen können muss. Es gibt offenbar genug Bereitschaft in Staaten, sich damit ihren militärischen Fähigkeiten auch zu beteiligen. Aber die Einzelheiten müssen jetzt erst noch ausgearbeitet werden. Wie viel man wovon braucht, da wird auch der EU-Militärausschuss jetzt zu Rate gezogen werden, den Botschaftern das hier entsprechend auch vorschlagen, die das politisch dann entscheiden müssen. Also man hat doch den Eindruck, dass man hier ernst machen möchte und dass es auch die Bereitschaft gibt, dann in der Praxis konkret zu werden. Aber wie gesagt, das ist eine Grundsatzentscheidung, ein Grundkonsens und die Details, die werden jetzt erstmal ausgearbeitet.
Bettina Klein, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Brüssel zur Außenministerkonferenz der EU. Die hat eine neue Mission vor der Küste von Libyen beschlossen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Außerirdische oder einen Außerirdischen hören, falls man überhaupt gendern kann bei Außerirdischen. Also Funksignale von Außerirdischen abzufangen, das wäre schon cool, oder? Das klingt abgedreht, dabei können wir Normalos dabei tatsächlich mitmachen bei der Suche nach außerirdischem Leben. Die Initiative Breakthrough Listen hat 2 Petabyte Daten veröffentlicht und zwar öffentlich zugänglich gemacht und die sollen jetzt weltweit auf allen Computern, die mitmachen, ausgewertet werden. Sprechen wir drüber mit Professor Tilman Spohn, Geophysiker am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Herr Spohn, wonach wird denn da genau gesucht? Also was könnte in diesen Daten entdeckt werden oder zu hören sein?
Ja, also man sucht in diesen Daten jetzt nicht zu hören, sondern es sind elektromagnetische Wellen, Radarwellen, andere Strahlungen, sucht man im Prinzip nach intelligenten Mustern. Wir wissen ja, dass es in unserem Sonnensystem und außerhalb unseres Sonnensystems Radioquellen gibt, also Sterne, Planeten, die Radiowellen ausstrahlen. Das ist eine natürliche Strahlung, die ist in ihrem Signalgehalt relativ zufällig, beziehungsweise ist gut bekannt. Was man jetzt macht, ist, man sucht, man hört sozusagen den Himmel ab, ob man da irgendwo was findet, wo eine Quelle ist, die Radiowellen ausstrahlt, die ein gewisses Muster zeigen, was auf intelligente Wesen hindeuten könnte. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten ein Raumschiff von Außerirdischen in der Nähe unserer Erde, nicht? Dann würden die von uns die Radiowellen, die wir ins Weltall abstrahlen, aufnehmen können. Also wenn wir jetzt ihre Sendung machen, nicht, dann strahlen wir ja nicht nur auf der Erde entlang, sondern auch ins Weltall ab. Diese Signale, die also nun in dieser Sendung sind, die haben ein gewisses Muster, was nicht einem Rauschen entspricht, sondern da gibt es gewisse Wiederholungen drin, gibt es Strukturen drin, die man dann erkennen könnte als von intelligenten Wesen erzeugt. Und genau nach solchen Strukturen sucht die SETI-Initiative schon seit sehr vielen Jahren.
Und da können wir jetzt alle mitmachen. Wie kann ich denn als Nichtforscher mitmachen?
Mir ist bekannt, dass man sich vom SETI-Institut eine Software runterladen kann, die, soweit ich das weiß, in einem Bildschirmschoner beispielsweise sitzt. Ne? Und diese Software, die dann auf Ihrem Rechner laufen würde, würde, sofern Sie den Rechner nicht benutzen, dann zur Verfügung stehen, um von diesen vielen Daten ein Stückchen zu analysieren und zu gucken, mithilfe des Algorithmus, den das SETI-Institut entwickelt hat, ob da in diesen Daten etwas ist, was eine gewisse verdächtige Struktur hat. Das heißt also, was man hier machen möchte, ist, man möchte die Computerpower, ja, von sehr vielen Leuten zusammen nutzen, um diese große Fülle von Daten zu bearbeiten.
Und was können die Forscherinnen und Forscher dann mit den ausgewerteten Daten anfangen am Ende?
Naja, zunächst mal würde man halt einfach mal interessiert sein, ob sich in den Daten was findet, was also vom zufälligen Signalen abweicht. Ne? Und wenn das so ist, dann könnte das auf der einen Seite vielleicht dann weiter untersucht werden im Hinblick auf tatsächlich intelligentes Leben oder aber auf andere astrophysikalische Phänomene, die man darin erkennen könnte.
In unserer Milchstraße gibt es rund 200 Milliarden Planeten und auf 10.000 davon könnte es außerirdisches, fortgeschrittenes Leben geben. So Berechnungen gibt es zumindest. Teilen Sie die?
Das sind also grobe Schätzungen. Das kann so sein, das können mehr sein, das können weniger sein.
Oder gar keine.
Oder gar keine, nicht? Das ist eine schwierige Geschichte. Also diese Meldung, die Sie da auf dieses beziehen, die beruft auf diese Drake-Gleichung. Und diese Gleichung benutzt also verschiedene Annahmen, um so eine Abschätzung zu machen. Also ich halte die jetzt durchaus für vernünftig, ja, aber auf der anderen Seite muss man die natürlich belegen durch irgendetwas. Und dazu wäre es halt ganz gut, wenn man tatsächlich mal etwas finden würde. Und dann würde man natürlich dann auch die Drake-Gleichung, nicht, die hinter dieser Abschätzung steckt, dann tatsächlich mal eichen können. Und das ist bisher noch nicht erfolgt.
Tilman Spohn, Geophysiker am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, über das Projekt Breakthrough Listen, bei dem wir alle die Rechenleistung unserer Computer zur Verfügung stellen können, um außerirdisches Leben zu entdecken. Und das war's von uns. Das war das Update-Team am Montagabend. Caro Bredendieck war mit dabei.
Juhu!
Euch einen schönen Montagabend. Bis morgen ab 18 Uhr. Mein Name ist Ralf Günther. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.